get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 65 von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. An meiner Seite ist der Pascal. Hallo, Pascal.
Hallo.
Wir haben aber auch einen Gast heute bei uns, der jetzt wirklich sehr lange auf sich hat warten lassen, dass er endlich mal bei uns teilnehmen kann, aber auch mit einem Film, der ihm ganz besonders am Herzen liegt. Ich begrüße Matze Holm. Hallöchen.
Guten Tag. Ich muss euch ein bisschen zappeln lassen, bevor ich mich mit dem Pöbel abgebe.
Ja, Okay. Ich wollte dich jetzt eigentlich freundlich vorstellen, aber jetzt nehme ich das vielleicht zurück. Nein, also falls ihr Matze noch nicht kennt, Matze ist zum einen Podcast-Kollege von Pascal bei der Welle Nerdpool, hat seinen eigenen Solo-Podcast namens Matzes Kinowoche, hat mit unserem eben auch Kollegen André Hecker den Podcast Schaubefehl, den wir euch übrigens nur dringendstens ans Herz legen können. Und neuerdings ist Matze auch, was bist du, Volontär?
Mhm. Volontär. Ja, also in der Ausbildung sozusagen.
Genau, in der Ausbildung bei der TV Movie. Und schön, dass du bei uns bist.
Mhm. Gerne. Noch wichtig, tvmovie.de. Ich bin nicht Print, ich bin Online-Redakteur.
Mr. Digital.
Hat ja keine Zukunft.
Wir haben
uns. Ach, nochmal, sorry, Chris. Ist mir gerade nur eingefallen. Ist ja auch in Matzes Kinowoche haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Ich wollte es hier nur nochmal erwähnen. Ohne Matzes Kinowoche hätte es jetzt vielleicht der Vincent Demons gar nicht gegeben.
Das stimmt.
Also in dem Sinne, ich verzeihe dir diesen grummeligen, beziehungsweise diesen fiesen Seitenhieb, Matze. Ja, genau.
Ich bringe zusammen, was zusammen gehört.
Das stimmt. Danke dafür. Ihr durftet, liebe Zuhörer, ja abstimmen für diese Episode, mit welchem Film wir uns heute beschäftigen werden. Und ihr habt euch für Cabin in the Woods aus dem Jahre 2012 entschieden. Wobei 2012 ja in dem Fall eine recht vage Aussage ist, da der Film ja tatsächlich 3 Jahre lang auf Halde lag, beziehungsweise in den Regalen von MGM, die ja dann irgendwann bankrott angemeldet haben. Und es gab dann da Streitigkeiten mit der Rechtslage, es gab Probleme mit der 3D-Konvertierung, beziehungsweise das Studio wollte den Film in 3D haben, die Filmmacher wollten den auf gar keinen Fall in 3D haben. Und so gingen ganze 3 Jahre ins Land und die Leute haben sich schon gefragt, okay, das ist könnte vielleicht auch was mit der Qualität des Films zu tun haben, aber wir werden, glaube ich, gleich feststellen, dass es tatsächlich und zum Glück nichts damit zu tun hat. Matze, wenn wir sehen, wer daran beteiligt ist, ist es ja für einen Horrorfilm eigentlich schon mal relativ, na, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber wir haben ein Drehbuch von Joss Whedon, der zwar ja auch Horrorerfahrung hat mit Buffy, ja, ist ja Horror letztendlich in dem Sinne, aber ansonsten auch viel für Blockbuster unterwegs war, wie jetzt in den letzten Jahren auch bei den Superhelden Justice League und Avengers. Dann haben wir Drew Goddard da, der ebenfalls jetzt demnächst, glaube ich. Ich glaube, nächsten Monat läuft sein nächster Film, The Bad Times at the El Royale. Ich glaube, nächsten Monat, oder?
Dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
Du warst November?
Rede du mal weiter. Ich guck mal nach.
Ja, auf jeden Fall irgendwann im Herbst. Gleich werden wir es genau wissen. Aber Goddard ist hauptsächlich neben Cabin in the Woods für seine Drehbücher zum Marsianer oder zu World War Z und zu Cloverfield bekannt geworden. Und das ist tatsächlich eine Kombination, die für einen Horrorfilm auf jeden Fall sehr interessant ist, wie ich finde. Wenn Matze noch sucht, vielleicht dann Pascal zuerst.
Ich hab schon gefunden. 11.10. kommt Bad Times at the El Royale raus. Geiler Trailer übrigens.
Ja, finde ich auch total. Dann dürft ihr euch jetzt prügeln darum, wer jetzt mir eine Antwort auf meine Frage gibt.
Ja, da hat der Gast natürlich den Vorrang.
Also die Frage, komische Figur, also komische Konstellation hinter den Kulissen. Ja, aber das ist doch letzten Endes, also beziehungsweise das war das ein bisschen, was mir da auch den Film erstmal so schmackhaft gemacht hat, neben ein, zwei anderen Dingen. Joss Whedon, das ist jetzt nun mal nach, wenn ich mich nicht komplett irre, nach Avengers. Also zumindest ist der Release. Und ich meine, der Mann hat ja nun mal in, nennen wir es mal fies, Nerd-Kreisen durchaus seinen berechtigten Ruf als Schreiber für clevere Dialoge und tolle Figuren. Und Drew Goddard, man kann ja von den Filmen alles, also man kann ja davon halten, was man möchte, aber geschrieben waren die alle ziemlich, ziemlich ordentlich.
Also Cloverfield ist für mich einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich und Demasiane und selbst World War Z fand ich eigentlich auch ganz gut, muss ich gestehen. Also es ist zumindest, wenn, wie du schon sagst, wenn was an dem Film gescheitert ist, lag es auf jeden Fall nicht am Drehbuch. Das Interessante ist ja, also ich hatte ja eben schon erwähnt, der Film ja ursprünglich schon 2009 gedreht und auch schon eine ganze Zeit davor geschrieben von den beiden zusammen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die beiden jetzt nicht unbedingt auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren und dann sich einfach mal für 3 Tage lang zusammen in einem Hotel eingesperrt haben und dann einfach dieses Drehbuch zu Cabin in the Woods geschrieben haben, was wirklich eine beachtliche Leistung ist, wenn man bedenkt, wie clever dieser Film tatsächlich geschrieben ist und das in 3 Tagen mal hinzulegen. Also da haben Leute in mehreren Monaten schon schlechtere Drehbücher geschrieben.
Das stimmt. Ich finde auch, also wäre das jetzt ein, sag ich mal, komplett generisch reiner Horrorfilm ohne irgendwelche Metaebenen oder irgendeinem besonderen Kniff, dann hätte mich das wahrscheinlich auch eher gewundert, die beiden da im Regiestuhl zu sehen, beziehungsweise am Drehbuch. Aber so ergibt es dann für mich irgendwie meiner Meinung nach auch ja maximal Sinn, weil dass die beiden halt, auch wenn die jetzt sonst vielleicht nicht großartig für das Genre bekannt waren, aber ja, halt auch Fans sind, hätte ich mir jetzt auch einfach gedacht. Halt natürlich halt Buffy als Background, wo die auch sicherlich mit Herz drin gesteckt haben. Bin jetzt ja nicht da der Buffy-Experte, aber ich gehe einfach mal davon aus. Und ja, auch sonst ist mal dieses, na ja, also es ist, ich finde so, dass es, wofür sie sonst so bekannt sind, ist nicht so weit weg vom Horrorgenre. So, deswegen habe ich mir jetzt schon gedacht, dass sie da definitiv ein Fable für haben und mit Sicherheit auch eine ausgeprägte Expertise. Und dann passt es irgendwie, dass sie halt das sich so ein bisschen aufgreifen und ja, dann das draus gemacht haben, was sie wollten. Ne? Das also, ja, kommen wir später drauf zu, was es dann genau damit auf sich hat.
Ich setz dir jetzt auch direkt schon die Spoilerwarnung vorweg, weil bei diesem Film macht es halt einfach absolut keinen Sinn, diesen Podcast aufzuteilen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat oder irgendwie Angst davor hat, gespoilert zu werden, der kann hier direkt abschalten und erst den Film gucken, weil hier macht es einfach überhaupt keinen Sinn, das Ganze irgendwie vorzuhalten bis zum Schluss. Also wir werden hier durchweg komplett durchspoilern von Anfang an. Und ich finde, das ist das Interessante, Pascal, wenn du gleich die Inhaltsangabe für die Zuhörer präsentieren wirst, wird schon auffallen, dass hier natürlich auch ein Problem relativ früh auftaucht. Wie willst du so einen Film vermarkten bei den Leuten? Also das ist jetzt auch kein großer Erfolg gewesen, Cabin in the Woods. Und Matze, für dich vielleicht mal, also ich weiß nicht, ob du dich noch an die Trailer erinnern kannst von damals.
Ich hätte da eine Geschichte zu, tatsächlich.
Gerne.
Ich habe das erste Mal von dem Film gehört auf einer in Deutschland sehr, sehr bekannten Filmbesprechungsseite, die den extrem gut bewertet haben. Und da war ich natürlich erstmal gehuckt und wollte mir die Kritik durchlesen. Da stand einfach als erster Satz, ey, geht da einfach so unbefangen wie möglich rein, ohne euch irgendwas anzugucken. Denke ich mir, cool. Und dann waren wir auf einem Geburtstag und es war Kino angesagt. Man wollte Ted gucken und davor fängt dann ein Trailer an und ich denke, ach, das sieht interessant aus und irgendwie so, aber irgendwas, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Und am Ende Cabin in the Woods und ja, geil. Weil in den Trailern kam schon tatsächlich so viel drin vor, was in dem Film letzten Endes, wenn man es nicht weiß, überraschend ist.
Ja, es ist komisch, ne? Also du hast, das ist die Frage, wie willst du es machen, wenn du es tatsächlich dich nur auf dieser Ebene des, also auf der Ebene, mit der wir uns ja gleich auch noch beschäftigen werden, des gewöhnlichen Horrorfilms, der alle Klischees bedient. Wenn du das im Trailer zeigst, dann sagen die Leute, ja, habe ich alles schon mal gesehen, warum soll ich mir das jetzt angucken? Aber wenn du eben schon die Überraschung und die Metaebene des Films halt in den Trailer packst, was halt hier dann tatsächlich auch geschehen ist, verdirbst du den Leuten irgendwie auch die Überraschung. Also es ist wirklich schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch die Studios so ihre Zweifel hatten, wie man das Ding irgendwie vermarkten soll.
Ist auch eine undankbare Aufgabe für jede PR-Firma.
Ja, glaube ich auch. Also da kannst du ja eben einblenden, hier Joss Whedon da, bla bla bla. Du kannst ja nicht mal mit Chris Hemsworth oder so irgendwie groß werben, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Film ursprünglich rauskommen sollte, weil er war da halt noch nicht Thor und war halt auch noch nicht ein bekannter Schauspieler, sondern irgendein Australier halt mit Muskeln.
Soweit ich aber weiß, ist es ja letzten Endes auch Hemsworth gewesen, der es dann letzten Endes geschafft hat durch seinen Torruhm, dass der Film dann doch noch rausgekommen ist.
Ja, und das wäre echt schade gewesen, wenn er das nicht getan hätte. Aber wollen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Pascal, worum geht's in Cabin in the Woods?
Ein lustiges und auch entspanntes Wochenende in einer abgelegenen Hütte im Wald. Das war die Idee der 5 Freunde Dinah, Holden, Marty, Jules und Kurt. Doch kaum sind sie in besagte Hütte angekommen, wird ihnen das Leben schwer, besser gesagt zur Hölle gemacht. So allein wie sie dachten, sind unsere jungen Freunde nämlich nicht. Eine geheime Organisation hat das Wochenenddomizil mit allerlei Überwachungskameras und technischen Spielereien versehen, die allesamt dazu dienen, ein makabres Spiel abzuhalten, welches zur Zielsetzung hat, dass keiner der Teenager diesen Urlaub überleben soll.
Ja, der Film beginnt tatsächlich mit, ja, das ist direkt, also direkt am Einstieg habe ich direkt die erste Frage an euch. Es ist ja so, dass der Film halt eben ja nicht direkt mit unseren, ich nenne sie jetzt mal junge Erwachsene, oder mit unseren Twents beginnt, sondern mit der ersten Szene in diesem Unternehmen, was wir zunächst vermuten, und in dem Wetten abgeschlossen werden, in dem es um irgendwelche Sachen geht, die dort in Schweden passieren und in Japan passieren. Das ist die Frage, findet ihr es gut, dass der Film gleich diese Ebene zu Beginn zeigt? Also wir wissen natürlich noch nicht, worum es geht, aber es wird ja zumindest schon mal irgendwie was angedeutet. Oder hätte man sich das vielleicht so früh im Film noch sparen können?
Soll ich?
Ja. Mhm.
Erstmal zum Start, ey, bester Jumpscare aller Zeiten, wie ich finde.
Du meinst die Title Card?
Ja. Das ist egal, wie häufig ich diesen Film sehe, das erwischt mich immer wieder. Das ist krass. Nee, dadurch, dass man halt die beiden, wie heißen die hier, Hadley und Citizen sieht, und die ja über unfassbar egale Sachen einfach nur reden und dadurch die so einen Komplex fahren und du weißt ja nicht, worum es geht, finde ich, das ist ein sehr, sehr gelungener Einstieg letzten Endes, weil du wirst auf was vorbereitet. Du weißt, okay, das ist ja nicht ohne Grund da, diese Szene. Und trotzdem gerät das, wenn dann der Plot um die Gruppe von 20-something-People da in Fahrt kommt, das gerät so ein bisschen in Hintertreffen. Und trotzdem, man wird immer dran erinnert, es kommt also nicht aus nichts, dass da mehr drin steckt. Und das finde ich, ich finde es enorm wichtig, dass der Film halt schon von vornherein das Setup dir bietet, um zu zeigen, okay, hier ist noch was mehr.
Ich habe tatsächlich, ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen, den Film, und jetzt ist mir, gut, wahrscheinlich auch schon beim zweiten Mal, erst aufgefallen halt, wie viel der Film eigentlich schon zu Beginn auf seiner zweiten Ebene erzählt. Leider kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, welches Gefühl ich hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, und das ärgert mich so ein bisschen, weil ich gerne irgendwie mir in Erinnerung rufen würde, wie halt mein Überraschungswert damals war, aber ich weiß es leider nicht mehr, ich weiß auch leider nicht mehr, ob ich da schon vorher gespoilert wurde oder ob ich wusste, worum es geht. Ich weiß es leider überhaupt nicht mehr. Ich habe den relativ früh gesehen, nachdem der rauskam, und deswegen habe ich keine Ahnung mehr.
Ich habe mich das auch ein paar Mal schon gefragt, ob es irgendwie vielleicht cleverer gewesen wäre, wenn man dann meinetwegen da wirklich erst 20 Minuten oder 30 Minuten halt den klassischen Horrorfilm fährt und dann langsam da mehr reinbringt. Aber ich glaube auch einfach, das wäre technisch einfach unfassbar schwierig gewesen, weil dann hättest du ja einmal die 0815-Exposition, wo es einfach darum geht, ja, hier die fünf Abziehbilder aus, kennt ihr schon tausendmal, fallen jetzt auf eine Hütte, also quasi Evil Dead in 2009/12, und dann hättest du ja aber nochmal quasi die ganze Exposition, die jetzt parallel passiert, danach nochmal dranhängen müssen, und ich glaube, das wäre auch ganz schönes Flickenwerk gewesen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es anders funktionieren soll, obwohl es ja irgendwie auch so ein bisschen habe ich auch mal gedacht, ja, ein krasserer Twist wäre halt auch cool gewesen, also dass man halt wirklich lange denkt, man ist einfach hier nur quasi in der generischen Standard 0815 Kost unterwegs, und dann kommt auf einmal dieser Bam. Aber ich glaube, das wäre einfach, ich wüsste nicht, wie man das hätte machen sollen, ohne dass es dem Film entweder schadet und oder halt, ne, was ihr ja auch schon angesprochen habt, dann wie hättest du die Leute erstmal ins Kino gelockt? So,
ich finde ja auch, man vergisst es immer relativ schnell wieder. Also du hast es eben schon erwähnt, denn nach 3-4 Minuten oder nach 2-3 Minuten geht's ja dann eigentlich in die eigentliche Story über, wo wir halt wirklich einen gewöhnlichen Teenie-Horrorfilm sehen, mehr oder weniger, wo wirklich alles darauf schließen lässt, dass wir so einen altbekannten, aufgewärmten Plot sehen. Die Figuren sind unsere typischen, du hast es eben schon erwähnt, da ist halt der Sportler-Typ dabei, da ist die Jungfrau dabei, da ist, ich weiß gar nicht mehr, die dumme Blondine dabei, alles so, wie wir es kennen.
Die Hure. Musik,
die Hure wird sie, was, in deinem Artikel hast du sie so genannt?
Nee, das wird,
sie im wird Film so wird sie die Hure.
Ach so, stimmt. genau. Stimmt, ja, das sagen die ja sogar, stimmt.
The Whore.
Und die Musik ist halt auch so irgendwie sowas Pop-Punk-mäßig so zwischenzeitlich am Anfang unterwegs. Auch die Bildsprache, das haben wir alles schon 10.000 Mal gesehen. Nur dann gibt's halt wieder diesen Hint, wenn sie dann losfahren in ihrem Campingwagen, der eine Typ, der da bei denen auf dem Haus sitzt und dann irgendwie noch so sagt, ja, die Vögel sind ausgeflogen, alles läuft nach Plan. Und da denkt man sich schon, irgendwas ist hier komisch.
Ich finde auch die erste Szene einfach sehr, sehr wichtig, um zu zeigen, dass man einfach weil zwei...
Kristen Connolly in Unterhöschen zu sehen ist, deswegen, oder, Matze? Deswegen, oder?
Nein, ich meinte schon die beiden Forscher. einfach, weil die beiden ja auch im Fortlauf des Films einem die Welt, in der gesamte Film spielt, ja deutlich näher bringen über noch eine andere Figur. Und würde man das zum Beispiel so machen wie bei Pascal, würde das vielleicht den Twist-Effekt erhöhen und man wäre so, wow, was passiert hier? Aber dadurch wäre man nicht so zu Hause in dem Film, wie man es letzten Endes dann ist, weil dann wird man eher vor der Wand vor den Kopf gestoßen und denkt sich so, ja, okay, irgendwie ergibt das hier alles gar keinen Sinn. Und so wird genau, man langsam da hineingeführt und je weiter der Film fortschreitet, desto mehr entfaltet der sich ja auch letzten Endes.
Und du hättest halt auch ganz viele verloren, die halt sich vielleicht, einerseits halt, ne, PR-mäßig, wie hättest du die da reinbekommen? Und dann hättest du vielleicht die Leute gehabt, die dann Bock gehabt hätten auf den Standardfilm, die dann quasi genervt sind von, jetzt wird's irgendwie seltsam. Oder die Leute, die über Nacht 30 Minuten schon eingeschlafen sind. Das ist dann halt irgendwie auch schwierig.
Wobei das ja letztendlich auch irgendwie das Spiel ist, ne, von Whedon und Goddard, dass sie halt eben genau das ja eigentlich letztendlich uns vor Augen halten, ne? Die Erwartungen.
Na gut. Wenn du halt wahrscheinlich, wenn du aufs Geld scheißen kannst, dann kannst du auch so einen Film machen und dann irgendwie 200 Leute damit ärgern und das ist witzig, aber wahrscheinlich ging das hier nicht.
Ja, und auch weiterhin passieren dann erstmal die üblichen Sachen, also jeder, der hier schon mal irgendeine Folge von Devils and Demons gehört hat, wird sich auch da dran erinnern, also es ist wirklich Campingwagen, da ist die verlassene Tankstelle, da ist der alte, komische, weirde Mann, der natürlich die Kids davor warnt, dort weiterzufahren, sollen sie auf keinen Fall machen und das ist alles wie gehabt, das ist alles wie erwartet. Und dann kommt eben auch das, du hast es eben schon erwähnt, Pascal, das Haus im Wald, welches ja an Tanz der Teufel erinnert, es wäre jetzt ein harmloser Ausdruck. Es ist einfach genau das, was der Film uns da zeigt. Und ja, es ist halt wirklich, also das, was wir auf dieser Ebene gezeigt bekommen, ist halt wirklich genau das Einmaleins des Horrorfilms. Genau wie man es kennt, genau wie man es erwartet, aber das ist halt genau das, was der Film uns halt auch verkaufen will. Aber wir bekommen dann wieder auf der anderen Ebene bei den Wissenschaftlern, beziehungsweise in diesem Forschungsinstitut, in dieser Forschungseinrichtung, wie es uns so verkauft wird, bekommen wir dann neue Hints und Hinweise zu sehen, dass eben das, was dort passiert in dieser Hütte, live übertragen wird. Und es werden irgendwelche Wetten dort abgeschlossen bei der Belegschaft, was sehr witzig ist, weil es da auch schon ziemlich viele Anspielungen auf Horrorfilme gibt. Wir sehen da im Hintergrund diese Tafel, wo irgendwelche generischen Filmmonster oder Filmgestalten, Sachen, die wir halt alle kennen aus Horrorfilmen, aus Albträumen, wie auch immer, dort aufgelistet sind. Und das ist halt, der Film hält halt diese zweite Ebene halt nie geheim. Wir haben es ja erwähnt, schon von der ersten Szene an. Aber trotzdem wissen wir eben noch nicht, was das soll. Und das macht dann diese zweite Ebene dann eben, wie Matze dann auch schon sagt, doch interessant, weil es halt stetig sich aufbaut. Wir bekommen also immer dann, wenn eine Szene auf dieser Ebene spielt, bekommen wir neue Informationen. Aber es ist noch nicht entschlüsselt. Und das, finde ich, macht der Film wirklich sehr clever.
Es hält ja auch einfach dann den Zuschauer dabei. Hättest du halt diesen normalen Zombie-Slasher, dann denkt sich halt jeder, okay, jetzt ist auch mal irgendwann gut. Aber so bist du halt immer dabei, zu versuchen zu entschlüsseln, worum geht es jetzt hier? Und ich finde, das macht der Film einfach auch unfassbar gut, dass er von vornherein seine Zuschauer mit ins Boot holt und dass man sich währenddessen Gedanken macht, worauf kann das jetzt hier hinauslaufen, was passiert hier überhaupt gerade? Und ey, ganz ehrlich, dieses Whiteboard mit den ganzen Namen drauf ist einer meiner absoluten Lieblingsgags. Vor allen Dingen, ich habe das auch mal irgendwann gemacht, dass ich einfach auf Pause gedrückt habe und versucht, alles zu lesen, was da drauf steht. Und mein Liebling ist einfach, da steht irgendwo Kevin. Einfach nur random. Kevin. Es ist so gut.
Ich habe gelesen, dass die ursprünglich die Idee hatten, dass Kevin sollte einfach so ein Typ sein, der halt aussieht wie jemand, der irgendwie im S-Mart arbeitet und dann aber halt die böse Seite hat und einfach anfängt, die Leute zu, die Köpfe abzureißen. Das wäre Kevin gewesen.
Meine Mitbewohnerin hat auch immer noch den Traum, dass es eine Version von diesem Film gibt, wo sämtliche Monster, die sie auf diesem Whiteboard haben, einmal vorkommen.
Naja, aber so weit weg davon sind wir ziemlich viele sind, da muss man zu sagen. Also ich habe jetzt hier, was haben wir hier so an, also wir haben eine Mumie, wir haben Hexen, wir haben sexy Hexen, das fand ich auch gut.
Und nicht zu verwechseln, es gibt Zombies und es gibt die Zombie Redneck Torture Family.
Spoiler mal hier
noch. Ganz unterschiedliche Sachen.
Echt, also wirklich. Und mehr Mann,
denn das Einhorn, dass er auch noch seinen Auftritt bekommt, denn irgendwie der Riese, diese Zwillinge und was ist da noch? Ein Wendigo war, glaube ich, auf der Liste drauf. Denn die Vogelscheuche.
Ja, wir hatten auch noch den Hellraiser-Verschnitt.
Ja, ja, genau, stimmt.
Riesenschlange.
Ja, die Kobra, stimmt auf jeden Fall. Ein Werwolf ist dabei, irgendwelche Dämonen und alles mögliche. Also es wäre jetzt endlos. Wir können eine Stunde, glaube ich, damit verbringen, um diese ganze Liste abzuarbeiten. Aber auf jeden Fall erkennt man dort schon, dass dort sehr, dass es eine Liebeserklärung an den Horrorfilm ist, zumindest auf der einen Seite. Und dass sich da die Leute, also Whedon und Goddard, sehr viele Gedanken drüber gemacht haben, auch wo man punkten kann oder womit man punkten kann bei den Horrorfans. Das Interessante ist, oder das Lustige ist, wie es dann halt auf dieser anderen Ebene, wieder zurück bei den Trends, oder 20-somethings, wie es da weitergeht, dass es halt dort dann immer weiter sich richtig in dieses Klischee hineinzieht. Und wir sind halt nicht nur im Evil Dead House. Sie finden natürlich dann unten im Keller natürlich auch noch dieses uralte Tagebuch, was natürlich auch ans Necronomicon erinnert dann wieder. Und mit diesem uralten Tagebuch locken unsere jungen Leute dann finstere Wesen und Gestalten aus der Erde hervor, aber dann halt eben nicht zufällig, sondern wie Pascal eben schon angedeutet hat, ist es dann die Zombie-Redneck-Folter-Familie, war es jetzt richtig?
Genau die, ja.
Die genau. Bagners heißen die, glaube ich.
Ich glaube auch, ja, irgendwie so war der Name, ja.
Seit wann kannst du Latein?
Eigentlich witzig, dass halt, also was heißt witzig, aber nur zum Verständnis halt, dass ich mag die Idee mega, dass sie halt diesen Keller haben, da werden sie so oder so reingelockt und dann hast du da einfach diesen komplett überladenen Raum mit einfach nur so Items, die halt alle quasi, ja, das ist mega, das finde ich mega cool, wie sie dann halt laufen und dann weiß man halt im Hintergrund, gucken alle zu und denken sie, nein, geh dahin, nicht das Tagebuch, spiel mit der Muschel, er hatte sie doch schon in der Hand. Das ist richtig toll.
Ganz ehrlich,
das
ist eine sehr coole Idee. Ich habe gestern Ready Player One geguckt und ich finde, ist auf so einer gewissen Ebene funktioniert Cabin in the Woods ja ähnlich, was halt diese Anspielungen angeht, diese Meta-Ebene angeht und dieser Film macht das hier so tausendmal cleverer und witziger als Ready Player One, der uns einfach nur mit irgendwelchen random Items die uns entgegenschleudert und das ist hier viel smarter alles, das finde ich viel, viel schöner.
Das ist auch, es ist auch eine Sache, wo man, das habe ich auch erst im Nachhinein nachgelesen und dann ist mir aufgefallen, ja, stimmt eigentlich, wo man auch irgendwie erst drauf stößt, wenn man diesen Film schon kennt, wenn sie halt das Tagebuch in die Hand nimmt und sagt, hey, guck mal, dann sind ja alle komplett enttäuscht in der Forschungseinrichtung. Das hat einfach damit zu tun, dass dieses Tagebuch und die Buckners anscheinend einfach unfassbar häufig in diesem, man kann es ja sagen, wir sind im Spoiler-Part, in diesem Ritual vorkommen. Und dass sich alle einfach irgendwann mal was anderes gewünscht haben. Und es ist halt mega clever, weil, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, meine Interpretation des Films ist es ja, dass wir in dieser Welt eines Horrorfilms leben und ja, diese Forschungseinrichtungen sind letzten Endes die Regisseure eines richtigen, ja, Horrorfilms. Und wenn man sich dann nun mal in ein Regal stellt von irgendeinem Elektronikfachhandel, wie viele Zombie-B-Movies da rumstehen, ist einfach unfassbar.
Ja, es ist wirklich genau das. Das ist krass, ist halt auch, das, was diese Szene halt zeigt, ist ja wirklich, dass du wirklich dieses Klischee-Abziehbild eines Horrorfilms halt wirklich in 8 von 10 Horrorfilmen hast, nur dass dort halt einfach nur sozusagen der Killer oder das Böse ausgetauscht wird sozusagen, aber trotzdem der Film an sich sehr oft einfach gleich ist und einfach nur wie hier, einfach nur die Bedrohung ausgetauscht wird. Mhm. Aber ansonsten trotzdem irgendwie alles gleich bleibt und das ist halt, wie du schon sagst, Matze, dann tatsächlich sehr häufig einfach so dieses Backwards-Hinterwäldler-Ding oder Zombie-Ding und das ist sehr smart gelöst, ja, das hast du nochmal gut hervorgehoben, ja.
Mag halt auch die Idee, wie, also einerseits das genau das, was Matze meint, oder auch vielleicht, so ist mir auch so ein bisschen vorgestellt, ist wie wenn, das sind alles quasi Drehbücher, die unten liegen, und dann kommt quasi ein Studio-Boss, während dann halt die ganzen Kreativen draußen sitzen und dann, und was auch so passt, weil jetzt, also mir fallen auch nicht so viele Horrorfilme mit bösen Meermännern ein im Vergleich zu Backwoods-Zombie-Slashern. Und jetzt passt halt dann einfach, ja, ziemlich genial. Das ist echt ein kreativ, unterhaltsam und klug.
Deswegen wünscht sich Hedley ja so den Meermann.
Ja, genau. Aber wird er das noch bereuen?
Ist auch so geil, wie er dann so, oh, komm schon.
Ja.
Das Interessante ist ja halt dann auch, dass es ja auch gleichzeitig dann irgendwie zeigt, dass je nachdem, was der Regisseur oder was der Autor in diesen Horrorfilm reinwirft, letztendlich ja das Handeln der Charaktere irgendwie beeinflusst. Und das ist ja auch so ein Thema in diesem Film, es ist ja auch so ein bisschen der freie Wille. Und die Fragen, die sich halt stellen, machen die Horrorfilmcharaktere das halt aus eigenen Beweggründen ihr Handeln oder einfach nur, weil es die Genre-Konventionen verlangen? Und das finde ich auch auf jeden Fall sehr interessant, weil der Film, Mats hat es ja eben schon erwähnt, und ich gehe da auch vollkommen d'accord mit, also das ist definitiv auch für mich die Interpretation des Films, dass er einfach uns zeigt, wie hast du es eben genannt, genau, dass halt im Untergrund sozusagen einfach die Regisseure und die Drehbuchautoren sind und einfach nur ihre Instrumente benutzen, um einen Horrorfilm zu machen. Und das ist, finde ich, super, weil das einfach auch so perfekt funktioniert in dem Fall. Und das macht echt Spaß, da so ein bisschen sich da auch Fragen zu stellen und wie ein Horrorfilm funktioniert, warum wir überhaupt einen Horrorfilm gucken. Das können wir auch nochmal, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gesagt haben in unserer Nuller-Episode damals, da haben wir uns ja mal kurz damit beschäftigt, aber der Film wirft halt so viele clevere Fragen auf, die man sich vielleicht so noch gar nicht gestellt hat, ne? Gerade für uns Leute, die halt gerne Horrorfilme gucken, und er hält uns ja einen Spiegel vor Augen, warum gucken wir dann überhaupt Horrorfilme, und er arbeitet ja dann halt auch noch damit, dass man halt dass die Leute halt Geld ausgeben dafür, um Angst und Gewalt zu bekommen und letztendlich genau das erwarten von einem Film. Und wenn der Film dann halt abweicht, wie es dann eben selbst Cabin in the Woods dann macht, da ist dann wieder die Metaebene drin, dann auch wieder meistens die Leute enttäuscht werden, weil sie eben eigentlich was ganz anderes haben wollen, nämlich das, was sie immer bekommen. Und das macht der Film halt großartig, halt dieses Spiel damit, uns einfach diesen Spiegel vors Gesicht zu halten.
Ja, das stimmt. Das ist hat mir einfach so viel Spaß gemacht, bei diesem Film immer mehr zu entdecken. Und das ist auch, ich weiß gar nicht, ob ich das bei irgendeinem anderen Film jemals in meinem Leben hatte, dass ich bei jeder Sichtung, die ich getätigt habe, immer noch so ein kleines Rädchen mehr gesehen habe und ein kleines Detail immer noch mehr, was sich dann noch besser zum Gesamtbild zusammengefügt hat. Und als es dann irgendwann so richtig Klick bei mir gemacht hat, war das so ein befriedigendes Gefühl. Das hatte ich bei keinem Film vorher tatsächlich.
Und es macht halt auch Spaß, weil sie es halt auch wirklich dann, es ist ja so, es ist letztendlich, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ist es, ob es jetzt letztendlich ein Horrorfilm ist überhaupt, weiß ich nicht so recht, weil es ist ja nicht gruselig oder es ist ja auch nicht irgendwie in dem Sinne, man hat ja auch keine Angst oder sowas bei diesem Film. Aber
gegen Ende wird es ja schon splatterig.
Ja, aber dann, wenn sich die eben den vermischen, die beiden, dann schon, aber so erstmal nur dieser Standard-Horrorflick, der da quasi parallel abläuft, der ist ja jetzt irgendwie nicht so, sag ich mal, also man fühlt sich irgendwie sicher als Zuschauer. Ich hätte da jetzt irgendwie weder Angst um die Figuren so am Anfang, noch um mich oder irgendwie so. Aber ich mochte es halt, wie denn diese Szene zwischen Chris Hemsworth und, jetzt muss ich gerade selber mal nochmal nachforschen, achso, Anna Hutchinson war es, genau. Als es eigentlich zu dieser Sexszene im Wald kommen sollte, aber es nicht dazu so kommt, weil
klasse.
Das ist wirklich klasse gemacht. Es ist ihr zu kalt und dann denken die, und du siehst halt immer in der Parallelmontage die Leute im Labor, wie enttäuscht sie sind, dass es nicht zur Sexszene kommt, und dann erhöhen sie leicht die Temperatur in dem Setting und setzen Nebel mit Pheromonen frei und damit es dann doch irgendwie dazu kommt, da meinte sie noch irgendwie, glaube ich, zu Chris Hemsworth so von wegen, ja, aber es ist aber schon ganz schön dunkel hier, und dann siehst du auf einmal, wie so dieser künstliche Mondschein immer heller wird im Hintergrund. Das ist einfach so toll gemacht, wirklich. Das ist wirklich. Und ich finde, das ist halt das Schöne dran. Und das ist halt immer der Unterschied. Ich bin ja zum Beispiel, Pascal weiß es ja auch, ich bin ja ein absoluter Hasser und Hater von Filmen wie Scary Movie und sowas. Und die machen das halt aus meiner Sicht komplett platt und für den Arsch. Und hier hast du halt so eine Szene, die genau zeigt, wie man das machen muss. Du nimmst halt gleichzeitig irgendwie immer noch den Film ernst, aber parodierst ihn gleichzeitig damit, aber ohne irgendwie dich jetzt irgendwie schlapp zu lachen darüber oder dich so lustig drüber zu machen, sondern es ist einfach cleverer Humor, und das mag ich so sehr an Cabin in the Woods. Und die Szene ist halt ein perfektes Beispiel dafür.
Man merkt einfach, dass Whedon und Goddard einfach unfassbar große Fans des Genres sind.
Ja.
Das merkt man in jeder Pore, und dementsprechend, glaube ich, auch funktioniert auch die Humorebene einfach deutlich, deutlich besser. Ich bin auch bis heute einfach unfassbar großer Fan von Marty. Die erste Szene, wie er vorkommt, das ist eine bessere Introduction zu einer Figur hab ich selten gesehen. Die Polizisten haben Angst vor dem Kiffer, denn er ist klüger als sie.
Ja, das ist so großartig. Das ist nämlich genau das, was sie nicht erwarten. Ich habe zu Marty, weil du es gerade erwähnst, ich habe da zwei Trivia-Fakten, die ich sehr unterhaltsam fand. Das ist einerseits, kommt er ja an mit dieser komischen Thermoskanne-Ultrabon am Anfang. Die ist wirklich so existent funktionabel. Das war wohl ein Prototyp, der hat die insgesamt, so sagt es der Fakt, $5,000 gekostet. Und es funktioniert wohl. Der Grund, weshalb man ihn nicht nackt sieht, oder oben ohne in der Szene, wo sie am See sind, ist wohl wirklich der, dass er tatsächlich mindestens, wenn nicht genauso ripped war wie die anderen beiden und die einfach meinten, das wird halt seine Figur des verplanten Kiffers komplett zerstören. Deswegen muss er in seinen Baggy-Klamotten rumlaufen.
Du siehst es tatsächlich am Ende im Showdown so ein bisschen, wenn seine Klamotten so ein bisschen blutig sind und so ein bisschen mehr an seinem Körper kleben, dann merkst du eigentlich, was das für ein Tier ist, was du am Anfang halt überhaupt nicht siehst, aber am Ende fällt es dann doch so ein bisschen auf.
Sehr lustig. Und er hat ein richtiges Stoner-Training bekommen. Also er musste irgendwie lernen, Joints zu drehen und so weiter und so fort. Also ja, Marty ist eine tolle Figur.
Traumjob-Schauspieler.
Ja, definitiv.
Ja, auf der Ebene der Teenies geht es dann erstmal weiter damit, dass sie diesen Überlebenskampf haben mit der Redneck-Zombie-Familie. Zwei Leute sterben auch relativ zeitig dann. Und da muss ich jetzt dann doch mich selbst so ein bisschen revidieren in diesen Momenten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gruselig ist, aber es ist schon doch irgendwie ein bisschen spannend, die ganze Szenerie. Aber ich finde, es wird erst, und das ist dann schon wieder die nächste, also einfach eine fantastisch großartige Szene. Es sind, glaube ich, am Ende, also nicht am Ende, in dem Teil sind Hemsworth lebt noch, dann der
Scholar,
gespielt von Frank Kranz und die Kristen Connolly, Dana.
Weiß das bei Marty ja noch gar nicht.
Stimmt, der andere Typ, wie ist denn der noch?
Holden,
der ist ja noch dabei zunächst. Und
der Gelehrte. Genau.
Der Gelehrte,
ja.
Und sie versuchen halt mit dem Campingwagen dann aus der Szenerie zu fliehen, was dann scheitert, weil sie dann gegen, wie waren das, sie wollten durch diesen Tunnel fahren und der wird ja dann blockiert. Und
darf ich da ganz kurz
gerne.
Ich finde nämlich, auch da zeigt sich wieder, warum das so wichtig ist, dass man beide Ebenen gleichzeitig hat. Weil auf der einen Seite ich habe schon der Gruppe die Daumen gedrückt, dass sie da rauskommen.
Absolut.
Aber auf der anderen Seite hast du halt diese Spannungssituation in der Forschungseinrichtung, die dann sagen, ey, wir haben hier gerade ein Problem, der Tunnel ist auf. Und wo dann die Wissenschaftler sofort so, oh fuck, und dann hat man da trotzdem, einfach weil es auch sehr, sehr gut inszeniert ist, auch immer noch einen Spannungsmoment, obwohl man ja inzwischen eigentlich schon gerallt hat, die wollen denen nichts Gutes.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber dann kommt trotzdem meine Lieblingsszene, als Chris Hemsworth sich ganz heldenhaft aufs Motorrad schwingt und den beiden sagt, nachdem der Tunnel versperrt ist, ich springe jetzt rüber. Und irgendwie, sie rechnen noch aus, mit welcher Geschwindigkeit er da in welchem Abstand abspringen soll. Und das ist einfach köstlich. Ich habe mich so schlapp gelacht, auch beim dritten Mal jetzt noch. Der dann einfach abspringt mit dem Motorrad und dann gegen diese unsichtbare Balustrade, die quasi dieses abgeschirmte Gebiet, in dem quasi das Setting spielt, abgrenzt, wie er einfach dagegen fliegt und in den Tod stürzt. Das ist einfach fantastisch, weil es so banal ist und so blödsinnig ist, dass er einfach deswegen stirbt. Ich liebe diese Szene. Also es ist zusammen mit der manipulierten Sexszene, das sind meine beiden Lieblingsszenen bis zum Ende dann.
Also was mich daran aber gestört hat, dass man diese dumme Balustrade halt schon mal gesehen hat, weil der dumme Vogel ja dagegen fliegt.
Ja, und der Punkt, das sind genau die beiden Momente, also wie gesagt, ich hätte die allererste Szene, hätte ich vielleicht weggelassen, also des Films, also die erste Vorstellung der Wissenschaftler, also ich hätte halt dann angefangen mit dem Punkt, auf dem Dach hier, die Vögel sind ausgeflogen, alles läuft nach Plan, das hätte ich dann drin gelassen und ich hätte dieses Erstauftauchen der Balustrade mit dem Vogel, das hätte ich weggelassen vielleicht, diese zwei Andeutungen. Also, ich beschwere mich jetzt nicht, weil der Film ist so vollkommen gelungen. Aber das sind die beiden Momente, wo ich am ehesten gesagt hätte, vielleicht diese beiden Sachen raus.
Beziehungsweise, ich finde es schon wichtig, dass man das Ding einmal vorher gesehen hat, weil sonst käme es so out of nowhere, dass es einfach nur so wie, ich finde es immer wichtig, dass man so eine Sachen durchaus etabliert. Ich finde auch, dass der Vogel zu offensichtlich platziert ist. Also das Ganze einfach, der Film macht es schon bei an so vielen Stellen einfach cleverer, einfach Sachen zu etablieren. Wenn der Vogel jetzt nicht unbedingt irgendwie wirklich in der Mitte von Frame gegen die scheiß Balustrade gegen die Wand da geklatscht wäre, sondern lass den doch irgendwo anders, so ein bisschen weiter im Hintergrund.
Bisschen subtiler, ja.
Einfach das stimmt. Ja, genau, einfach ein bisschen subtiler, wenn man das anders hätte eingeführt, dann hätte man da auch immer noch so einen Mehrwert gehabt. Aber ja, da gebe ich durchaus recht. Und das ist auch eine der Szenen, die mich im Trailer einfach mega abgenervt haben.
Ja. Ach, der war im Trailer, die
Vogelszene die Vogelszene war im Trailer.
Ist blöd. Aber gehört, wo gut war, wo offensichtlich die Idee, dass das halt ganz eindeutig zum, also früh und straight etabliert werden muss, damit man es versteht, wie auch immer. Wie fandet ihr das? Sorry, wenn ich noch einmal kurz machen darf. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch kommt. Nee, das müsste schon gewesen sein. Und das ist zwar einerseits mit Sicherheit auch einfach nur wieder eine Metapher. Ich finde die Szene auch einerseits cleverer, andererseits auch so ein bisschen. Na gut, okay, die Technik wird hier eh nie etabliert, beziehungsweise, sie wird nie erklärt, beziehungsweise hinterfragt. Ich mag es aber trotzdem ganz gern, wenn sie dann in der Hütte sind und die Figur hier, Chris Hemsworth, sagt dann, so, wir bleiben alle zusammen und dann sind wir sicher. Und dann sagen sie, nein, oh, und also die in der Station denken sich, nein, das geht doch nicht, die können doch nicht, nachher schaffen die es noch so. Und dann lassen sie ihn einmal so ein Gas schnuppern und dann wird er quasi zum Klischee-dumm-Horrorfilm-Trope, wenn er sagt, nein, wir sollten uns trennen. Jeder geht in seinen Raum.
Ja, das ist wirklich gut, ja.
Ist halt, das ist, zeigt so wunderbar, was, so wie auch Joss Whedon dann in Interviews gesagt hat, was er halt auch damit einfach bezwecken wollte. Das ist halt einerseits ein Liebesbrief, andererseits halt auch eine ernst gemeinte Kritik auf einer gewissen Ebene an das Horrorgenre der Jetztzeit darstellen
ganz
soll.
Ganz eindeutig sogar.
Ja, genau.
Weil es ist halt einfach wirklich eine Dekonstruktion an manchen Stellen.
Ja, weil diese Verdummung einfach zu sehr,
Romatis Reaktion. Was?
Ja, es ist so gut, dass er nachher theoretisch der es durchschaut, weil er halt den.
Niemand glaubt,
den das Zeug. Genau. Und er raucht das Zeug. Ist eigentlich auch, ist mir nie aufgefallen. Ist wahrscheinlich genau, weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Zusammenhang zu dieser allerersten Szene von ihm sein soll, aber die Ironie ist trotzdem da, dass er das Zeug raucht, was ihn immun macht gegen das, was die den anderen einflusst.
Finde ich so witzig gelöst letzten Endes.
Lustigerweise ist nach Cabin in the Woods hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen geändert eigentlich, ne? Also zu diesem Zeitpunkt, als Cabin in the Woods rauskam, beziehungsweise auch als es angedacht war, war es ja wirklich so, dass die meisten Horrorfilme alle sehr gleich waren. Du hast halt diese 1000 Fortsetzungen, Paranormal Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6 und whatever. Und dann haben wir jetzt irgendwie seitdem haben wir zumindest immer so im Jahr 2, 3 richtig überraschende und ganz andersartige Horrorfilme bekommen. Irgendwie gefühlt tatsächlich seit Cabin in the Woods. Seien es jetzt so Sachen wie Hereditary, It Follows, Conjuring, fällt mir jetzt noch irgendwie spontan irgendwas ein. The Witch, genau. Und wird jetzt Cabin in the Woods nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein, aber es passt zumindest zeitlich irgendwie, dass es sich seitdem doch deutlich geändert hat, finde ich.
Das ist, glaube ich, aber auch einfach nur eine subjektive Wahrnehmung, weil es gibt ja, ich glaube, wenn man sich die Release-Listen immer anguckt, findet man, glaube ich, immer 1, 2 von diesen Filmen immer irgendwo in den Jahren. Man darf halt auch nicht unterschlagen, wie viel Horrorrotz dann tatsächlich auch im Jahr so rauskommt.
Das stimmt natürlich, absolut, ja.
Ja. Ach ja.
Nee, wobei das schon, natürlich die Frage ist, ob Whedon und Goddard diese Produktion damit meinen. Das ist natürlich immer die Frage, weil letztendlich ist natürlich sowas, gab es ja wirklich schon immer und das gab es ja auch wirklich, seitdem es Horrorfilme gibt. Und das sind ja jetzt nicht unbedingt vielleicht die Sachen, die jetzt auch der Horrorliebhaber zum Dinner verspeist, diese C oder sag mal, unteren B-Movies oder C-Movies, die dann halt irgendwo in der Videothek vergammeln oder im Regal vergammeln. Ich glaube schon, dass es auch eine Anspielung so ein bisschen eigentlich auf den Mainstream-Horror war, der sich doch schon in den 2000ern sehr, sehr extrem auf eine Linie geeinigt hat, irgendwie unterbewusst.
Ja. Ich würde einfach mal kurz nur einen Teil von einem Zitat von ihm, das ist, findet man auch auf Wikipedia, ist jetzt nicht irgendwie besonders deep recherchiert, aber es passt ganz gut zu dem, was ihr da sagt. Da hat er da irgendwo mal drauf geantwortet, auf wahrscheinlich eine ähnlich formulierte Frage. Und da meinte er halt, was ich nicht mag, sind Jugendliche, die sich wie Idioten verhalten, die Entartung des Horrorfilms hin zum Torture-Porn und zu einer Langserie wohlverdienter sadistischer Bestrafung. Du und ich fanden beide, dass das Pendel etwas zu sehr in diese Richtung ausgeschlagen hat.
Ja klar, das war ja auch noch wirklich, das war ja dann noch der Torture-Porn-Höhepunkt zu dem Zeitpunkt, stimmt. Das war ja auch noch so diese ganzen Hostel-Sachen und alles, was denn dazu kam, stimmt. Mm. Das war ja, hatte ich auch gelesen, stimmt, kann ich mich dran erinnern, ja.
Gibt es dann ja auch durchaus einen Kommentar in der Szene, wo, ach, wie heißt denn unsere Hauptfigur, Dana? Kommt das
ja
hin? Ja. Dana. Wo Dana wirklich im Kampf um den Tod ist und man das eigentlich nur auf dem Bildschirm im Hintergrund sieht und alle davor, hey, yeah, cool, wuhu, und machen Party.
Ja, das ist für mich, das wäre jetzt auch tatsächlich mein nächster Punkt gewesen. Du hast halt wirklich die Hauptfigur oder die vermeintliche Hauptfigur, die da am Sterben ist, und im Labor feiern die Leute einfach und die Kamera zoomt raus und du siehst das Geschehen einfach nur noch im Hintergrund ganz beiläufig, was natürlich dann auch halt eben ein perfekter Kommentar auf die Gewalt ist im Horrorfilm. Also was heißt perfekt, stelle ich jetzt mal in Anführungszeichen, das ist natürlich dann sehr subjektiv, ob man, inwiefern man jetzt Gewalt oder diese Ausartung von Gewalt zu dem Zeitpunkt im Kino kritisieren will oder nicht, das ist ja Geschmackssache letztendlich, aber zumindest hält es einen auch das nochmal vor Augen, wie beiläufig oder wie beliebig letztendlich dort die Gewalt im Horrorfilm ist oder Mittel zum Zweck ist teilweise halt. Aber Dana überlebt, um zurück zur Handlung zu kommen, weil Marty ihr zu Hilfe kommt. Marty, wir haben zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewusst, ob er lebt, ne?
Man dachte, er ist gestorben.
Ja. Aber Marty ist halt ein bisschen cleverer und kommt dann auch der Lösung so ein bisschen so langsam auf die Spur. Und er hat dann in der Zwischenzeit schon entdeckt, dass es eine Möglichkeit gibt, unterirdisch irgendwie dieses Szenario zu verlassen. Und sie dringen dann beide zusammen in die Forschungseinrichtung ein und fahren dort dann quasi mit dem Fahrstuhl runter. Und dort bekommen wir einen Vorgeschmack auf die illustren Gestalten, die sich dort in einer Art Labyrinth versammelt haben. Also wir sehen den Fake Pinhead aus Hellraiser. Wir sehen, was war da noch zu sehen, hier dieses
mechanisches Monster mit einer Kreissäge als Arm gab's auch.
Genau. Und so ein, wie nennt man das? Also ein Geist quasi, so ein Totenkopfgeist irgendwie war da, glaube ich, auch noch. Und sie stellen dann auch fest, dass sie quasi, als sie dann nämlich auch die, sehen sie auch die Redneck-Familie da nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Sie sind ja in dem Aufzug der Redneck-Familie.
Ah ja, genau.
Und fahren damit ja runter. Und ich finde diese Szene auch einfach große Klasse, wie Dana sich umguckt. Die Kamera, sie schreit einfach all ihre Frustration raus und die Kamera zoomt raus und man sieht all diese Monster.
Ja, dieses Zugangsportal da mit den, genau, das ist perfekt, echt ein cooler Fade-Out. Wobei natürlich hier so eine dezente Schwäche des Films, zumindest eine aus meiner Sicht dezente Schwäche des Films, immer dann, wenn der Film, das wird dann zum Ende hin dann doch immer offensichtlicher, auf praktische Effekte, die er sowieso relativ wenig nutzt, verzichtet und auf CGI zurückkommt. Das ist ein Punkt, der mir tatsächlich bei Cabin in the Woods nicht so ganz gefallen hat, weil es natürlich ist es immer eine Budgetfrage und der Film hat jetzt auch nicht das größte Budget gehabt, aber der Unterschied zwischen den praktischen Effekten und den CGI-Effekten ist gerade in diesem Film, also ein perfektes Beispiel dafür, eklatant, finde ich.
Mm.
Ja, das gebe ich dir definitiv.
Oh. Ja, ich mag, dass sie trotzdem, weil eigentlich hätten sie sich dann ja auch theoretisch komplett auf die CGI-Effekte stützen können und sich mehr oder weniger sagen können, ja gut, was, ne, wir wollten das so groß machen vom Scale, wir wollten so viele Monster, wir haben im Leben nicht das Geld für Animatronics oder irgendetwas, um das darzustellen. Trotzdem finde ich schön, dass sie sich dann halt für so denkwürdige Szenen wie den Meermann oder also zumindest wenn der Meermann da liegt und dann das Blut aus ihm rausfetzt, also das wohl eine sehr sehr aufregende Dreharbeit gewesen sein mit sehr viel Kunstblut
das
und natürlich den besten praktischen Effekt, das Einhorn.
Ja.
Das ist mit dem Meermann ist übrigens auch eine wunderbare Szene in Making of der Blu-ray. Die Blu-ray ist tatsächlich was auch die Extras angeht, sehr zu empfehlen. Und diese Meermann-Szene, wie sie da dieses Viech haben und da die gesamte Zeit das Blut rausströmt und wie lange das dauert, das ist echt klasse gemacht. Das ist, also, wenn sie die praktischen Effekte einsetzen, dann sieht das, wie ich finde, extrem gut aus. Aber ja, das CG ist nicht so Bombe.
Nee, es gibt halt, stimmt. Es ist halt so krass, wenn es dann auch parallel zu sehen ist. Also wenn in einer Szene dann halt ein Handmade-Effekt zu sehen ist, aber gleichzeitig im Hintergrund halt diese offensichtlich computergenerierte Kobra, Riesenkobra umherschwindelt. Ja. Das ist dann halt so, aber man kann es irgendwie verzeihen, weil es halt dann wirklich auch so clever gemacht ist, dass, also in der Story ist es dann halt so, dass erstmal der Auftritt von Sigourney Weavers Stimme passiert, die ja da dort die Schirmherrschaft hat und man nun feststellt, okay, die Opfer müssen jetzt irgendwie zur Strecke gebracht werden. Wir erklären gleich nochmal genau auch warum, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, warum diese Leute überhaupt sterben müssen. Dena dann einfach aus Verzweiflung einfach die Monster loslässt und dann wirklich alles komplett Riot geht und für mich dann tatsächlich eine der unterhaltsamsten Horrorfilmsequenzen aller Zeiten beginnt. Irgendwie so ein pures Massaker von 10 bis 15 Minuten, das einfach ja eine fantastische Horror- und Gewaltorgie ist und man irgendwie, und da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt hingucken soll, weil man Angst hat, alles zu verpassen und man immer wieder zurückspult, zumindest dann, wenn man den Film schon mal vollständig gesehen hat. Und was ist da alles zu sehen? Das ist halt so abstrus, es sind halt nicht nur so simplen Sachen, die wir erwähnt haben, sondern halt auch Kuriositäten, wie diese Riesenkobra, das Einhorn oder halt auch ein paar Figuren aus dem aktuelleren Horrorfilm, zum Beispiel die Leute aus The Strangers, die dort fake-mäßig auftauchen. Pennywise ist dabei, Chucky, glaube ich, auch und alle möglichen Leute. Mhm. Und das ist wirklich komplett Riot geht's da, komplett nuts. Und das ist einfach wow, dachte ich, wow. Und das dachte ich jetzt auch noch beim dritten Mal, wow, was für eine geile Sequenz.
Noch ein Trivia-Fakt.
Wow, wie begeistert du bist, Pascal. Ach, ich habe hier noch einen Trivia-Fakt.
Entschuldigung, nein, weil er dazu passt. Nein, erstmal, ich stimme dir zu, definitiv. Ich mag halt, auch nochmal, um das zu unterstreichen, wie ich das auch mag, es ist einfach fabelhaft, wenn man halt, Matze meinte auch, man entdeckt immer wieder was Neues. Und das ist es halt wirklich. Du kannst teilweise halt echt zwischenzeitlich immer mal auf Stopp gehen und dir einfach alles mal in Ruhe angucken, weil du sonst unfassbar viel verpasst. Und ja, dieses komplette, diese Action-Sequenz ist wirklich sehr großartig. Den Trivia-Fakt nur, weil ich ihn sehr skurril fand und das im Endeffekt quasi relativ überflüssig war. Ich habe nie Left 4 Dead gespielt, aber es sind wohl 4 Figuren aus dem ersten Left 4 Dead, auch in dieser riesigen Elevator Cell, also wenn die ganzen Fahrstühle sind, zu sehen, weil ursprünglich beim Originalstudio noch gedacht war, ein DLC extra für Cabin in the Woods für Left 4 Dead zu machen. Das dann am Ende nie passiert ist, aber trotzdem sind jetzt diese Figuren auch da.
Großartig. Das war auch, ich habe den Film damals tatsächlich im Kino gucken können, was einfach ein unfassbar großer Spaß war. Und das war halt einfach so mega klasse, weil dadurch, dass halt die bis dahin der Film ja durchaus merkwürdig ist, hattest du, wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt und in diesen Film gehst, als, ich sag mal, 0815 Kinogänger und halt wirklich einen normalen Horrorfilm erwartest, dann bist du sehr vom Kopf gestoßen. Aber wenn dann dieses Massaker kommt, da hast du richtig gemerkt, wie die Stimmung im Saal aufgelockert ist und alle einfach mega Spaß daran hatten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also man hat es ja, wie gesagt, jetzt noch jedes Mal, wenn man die Szene sieht, das ist einfach wirklich einfach großartig gemacht, weil einfach so viel passiert und so viele coole Sachen passiert, aber du dann halt auch gleichzeitig wieder den eigentlich kritisierten Splatter dann auf einmal auch mit drin hast. Aber bevor wir es vergessen, Matze, erklär noch mal kurz den Zuhörern, was es jetzt nun eigentlich überhaupt damit auf sich hat.
Ich hatte es ja schon gesagt, dass es alles letzten Endes ein Ritual ist. Und zwar in der Welt, in der sich Cabin in the Woods bewegt, gibt es die Alten. Die Alten sind eine Entität, letzten Endes, die anscheinend nach Blutopfern verlangen. Woher die kommen, ist relativ egal. Aber es gibt bestimmte Regeln, die halt eingehalten werden müssen. Und dementsprechend, deswegen, das klingt sehr, sehr abfällig, aber es gibt halt unterschiedliche, pro Land gibt es halt eine Einrichtung. Und bei den Amerikanern ist es anscheinend so, okay, es muss erst die Hure sterben, dann der Narr, dann der Gelehrte, dann der Sportler und die letzte, die Jungfrau, ist tatsächlich ja optional, ob die stirbt oder nicht. Und diese Reihenfolge soll eingehalten werden. Deswegen gibt es ja auch, als gedacht wird, Marty stirbt, gibt es ja ein Beben. Und das habe ich einfach so interpretiert, dass die Alten im Grunde genommen die Zuschauer sind, die Zuschauer von Horrorfilmen. Und ich meine, jeder Ochse hat inzwischen mehr als 5 Horrorfilme in seinem Leben gesehen. Und wenn es einfach, also es ist so inszeniert, dass du weißt, okay, der ist jetzt nicht tot. Und dann, das war dann so meine Interpretation, dass dann die Alten gesagt haben, hier, ihr wollt uns jetzt wohl verarschen, ihr Säcke. Nun ja, ich finde halt es auch halt einfach so mega klasse mit Japan versagt nie, dass du dann da auf dem Bildschirm einfach so einen typischen J-Horror-Film siehst, wo Schulkinder einen Geist in ein, in so einen Bottich bannen und dann ist es ein Frosch am Ende. Großartig.
Ja, wirklich. Aber ich finde den Punkt, den du da einwirfst, absolut berechtigt und das sehe ich ganz genauso. Dass, also ich gehe auch davon aus, dass die Alten wir sind, weil halt wirklich auf einmal sozusagen die dann Riot gehen, weil es eben nicht so abläuft, wie man das haben will oder wie die meisten Horrorfans das zumindest, wie es hier sich Whedon und Goddard vorstellen, haben wollen und dann quasi alles zusammenbricht und wir können ja dann schon mal direkt ans Ende gehen und da spielt der Film ja halt auch noch mit den Erwartungen, also die Erde bricht zusammen und die Alten kommen raus und man will natürlich dann erstmal zum einen wissen, okay, wie sehen denn die Alten aus und du siehst dann einfach nur wie eine unglaublich gigantische Hand, also wirklich überriesendimensional große Hand, aus der Erde bricht und du dann natürlich jetzt als Zuschauer dann auch wieder, also sowohl als Horrorfan, als auch so wie es hier natürlich, also mit der Erwartung gespielt wird, der Horrorfans, jetzt sehen willst, was passiert und dann der Film einfach aufhört. Smart, einfach nur smart.
Ja, ist halt zu Ende, ne? Ist halt, fanden die so Zuschauer nicht geil.
Nee. Ja, aber auch, aber gleichzeitig will der Zuschauer dann halt auch sehen, wie die Alten dann rauskommen. Dann siehst du halt nur diese große Hand, hast, denkst so, wow. Und dann willst du sehen, was eigentlich passiert. Und dann ist der Film einfach zu Ende. Großartig.
Ist ja aber auch ein durchaus ikonografisches Bild, wie halt, ich sag mal, in jedem zweiten Zombie-Film die Hand, die aus dem Grab rauskommt. Ja. Also ich glaube, das ist schon durchaus so, es ist durchaus so gewählt.
Das ist sehr wenig zufällig, glaube ich.
Ja, das wissen
genauso
wir.
Wenig wie
Zufall ist nie was im Film.
Oh. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, gerade rüde unterbrochen, Chris.
Nee, ich dich.
Okay. Dann, was ich sagen wollte, ist es nicht zufällig, genau wie die Wahl der Schauspielerin, die dann am Ende die Direktorin spielt. es ist dann ja die fabelhafte Sigourney Weaver, die uns da dann am Ende nochmal das Ritual überhaupt erklärt. Haben wir bisher, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne?
Ich hatte nur ihre Stimme erwähnt, dass sie schon zu hören war. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, zufällig, also halb zufällig, weil eigentlich sollte es Jamie Lee Curtis sein.
Genau, also, aber das sind ja jetzt beides, also
Ikonen.
Also ich sag mal,
kein Zufall.
Ich sag mal, bei dem Genre, dass der Film ja durchaus parodiert wäre das falsche Wort, aber wo der Film seine Inspirationen hernimmt, wäre Jamie Lee Curtis ein bisschen näher dran gewesen, einfach weil sie ja aus dem Slasher kommt. Aber du hast ja trotzdem jetzt mit Ellen Ripley hast du ja trotzdem eine Horrorfilm-Ikone dabei.
Ja, hätte eigentlich nur noch Bruce Campbell hätte irgendeinen Sicherheitsmann spielen sollen oder so. Dann hätten wir irgendwie den auch noch verwurstet. Fand ich auch sehr, sehr cool, sie dann irgendwie nochmal zu sehen. Das ist auch sowas, damit rechnest du auch in den letzten Minuten nicht mehr, weil ich weiß auch, keine Ahnung. Das ist dann irgendwie schon nochmal so eine Legende ganz am Ende.
Ja.
Cool.
Also ich finde einfach, dass das der ganze Film einfach sehr gut macht. Er funktioniert halt erstmal prinzipiell als Film sehr gut, weil ich will jetzt nicht sagen, dass die Geschichte per se eine gute Geschichte ist, aber das Drehbuch ist auf jeden Fall einfach schon mal hervorragend. Das ist sehr smart. Ich habe noch nie so oft smart in meinem Leben gesagt wie heute in dieser 1-Stunde Podcast, aber.
Auch nicht bei Smart mit Bart.
Nicht tatsächlich. Ich glaube, da habe ich noch nie smart gesagt, aber auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch kaum einen Film, auf dem das Wort smart so gut passt wie Cabin in the Woods, um mich mal zu entschuldigen. Aber er funktioniert sowohl als Film perfekt durch das clevere Drehbuch, aber auch durch diesen Kommentar, den der Film gibt und den gerade wir als Horrorfans oder hier auch im Horror-Podcast natürlich also eine absolute Relevanz für uns hat und auch wie es funktioniert, dass halt die beiden Wissenschaftler dort eben genau das tun, was ihre Aufgabe halt ist, irgendwie Menschen zu zeigen, wie sie sterben auf der Leinwand und wie sie abgeschlachtet werden, weil halt wir als Zuschauer das sehen wollen. Und genau deswegen machen diese Autoren das oder diese Regisseure das, weil es von ihnen verlangt wird. Und dieser Kommentar darauf, dass es einfach einen Mangel an Originalität gibt, dass alles vorhersehbar ist, was man ja generell sowieso sehr oft vom Horrorfilm behauptet, was ja auch eigentlich nicht immer stimmt. Es gibt mindestens, das wäre jetzt Hälfte-Hälfte, ist vielleicht übertrieben, aber auf 2/3 schlechte Horrorfilme kommen aber auch 1/3 sehr gute und auch abwechslungsreiche Horrorfilme. Und ich finde, es ist einfach so eine perfekte Mischung daraus. Und es ist toll.
Ich habe noch mal eine Frage an dich, Chris, weil wenn man diesen Podcast häufiger hört, weiß man ja auch, dass du nicht unbedingt der Fan von Humor in deinem Horrorfilm bist. Was sagst du denn zum Humor? Weil Joss Whedon hat nun mal sehr, sehr stark humorigen Einschlag, wenn er was schreibt.
Also um das kurz zu entkräften, also was mich stört an Humor in Horrorfilmen, sind eher so die Sachen, die so Fun-Splatter-mäßig sind, also wo ich wirklich auch brachiale Gewalt sehe, aber das dann die ganze Zeit irgendwie lächerlich verpackt wird oder lustig verpackt wird. Das sind zum Beispiel so von Stuart Gordon die Filme oder von Brian Usner, so das ist alles, was Reanimator zum Beispiel ist oder Return of the Living Dead, der erste, und das haben wir letztes Mal geguckt, Brain Damage habe ich letztes Mal gesehen, das sind alles so die Filme, die, oder auch die Sachen von Peter Jackson zum Beispiel, Brain Dead und so, das ist so das, was mir nicht gefällt. Aber wenn du jetzt hier so eine Dekonstruktion hast, wie es zum Beispiel auch Scream als perfektes Beispiel, haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber letztendlich ist Cabin in the Woods ja ein Scream für eine neue Generation letztendlich. Und so eine Sache mag ich dann total, weil sie trotzdem irgendwie ihre Handlung per se doch ernst nehmen und sie nicht ins Lächerliche ziehen, sondern mit ihr spielen. Und das mag ich dann wiederum. Ich mag es dann eher nicht, wenn es halt so, wenn halt einfach gar keine Ernsthaftigkeit in dem Film selbst drin steckt. Und das, finde ich, hat Cabin in the Woods ja trotzdem per se, weil es ja auch eine ernste Absicht hat, uns das vor Augen zu führen. Und bei diesen ganzen, also ich liebe Splatter, aber so Fun-Splatter-Sachen, das ist so das, was ich dann irgendwie nicht mag. So diese Sachen, gerade viele Sachen aus den 90ern, das ist dann nicht so meins. Weil ich will mich eigentlich halt gruseln. Aber hier ist es halt so, dass der Film oder dass Whedon und Goddard ja eine Absicht haben mit dem, was sie zeigen und wie sie es erzählen. Und das funktioniert dann für mich auf einer ganz anderen Ebene. Um es mal zu. Mm. Und es macht mir sogar Spaß. Und weil die Witze und Gags, die dann drin sind, halt auch nicht eben, die sind halt, jetzt sage ich es nochmal, Entschuldigung, die sind halt smart.
Ich habe eigentlich nur noch einen Kritikpunkt, den ich auch vielleicht in so eine Frage, beziehungsweise ich könnte einfach mal schauen, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht, habe. Und zwar, ich finde immer der Film ist ja gefühlt geprägt oder durchzogen von diesen Metaphern, die halt immer wieder irgendeinen speziellen Aspekt des klassischen Horrorfilms dekonstruieren oder parodieren. Und das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass der Film es dann im Endeffekt nicht schafft, halt dieses Konstrukt dieser Reality-TV-Forschungs-Monster-Einrichtung, da wird ja nicht viel erklärt. Natürlich wird da auch viel bewusst ausgelassen, weil das ist halt auch, da ist halt einfach, die haben einfach diese Monster, man weiß nicht woher, ist auch Lachs, und die Alten sind auch bewusst nicht mehr erklärt, aber das ist halt, ergibt Sinn, dass da so nicht viel erklärt wird, aber ich finde halt, dadurch wird es auch ein bisschen, wirkt es manchmal ein bisschen sehr konstruiert halt, und ich finde, da hätte man, also ich weiß nicht wie, aber ich hab immer noch dieses Gefühl, wenn sie das noch so ein bisschen mehr ausgeschrieben, erklärt, besser, dass es sich besser so anfühlt wie etwas, dass es, wenn man jetzt mal die Alten außen vor lässt, wirklich geben könnte. Weil ich habe auch nicht so ganz verstanden, wofür sie es ja zum Beispiel filmen. Weil es ist ja nichts, was du draußen im Fernsehen siehst oder im Pay-TV.
Sie filmen es ja auch nicht, sie überwachen es ja nur.
Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum sie da dann, warum das so eine elaborierte, seltsame Geschichte mit diesem Spiel zum Beispiel ist. So, das ist dann, ich verstehe das als Metapher, dass die halt sich dann aussuchen, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber wenn es nur um dieses Ritual geht, kannst du es ja einfacher machen.
Ja, da würde ich Pascal tatsächlich auch recht geben. Es macht tatsächlich, so. Erzählt der Film es halt so, weil es für uns, das ist dann auch wieder interessant, für uns als Zuschauer funktioniert. Aber im eigentlichen Plot wiederum macht es tatsächlich eigentlich wenig Sinn, dass sie sich so viel Mühe geben. Sie könnten theoretisch auch einfach die Leute entführen.
Sie nicht, das wird erklärt.
Das, dann klären wir es doch mal auf kurz.
Erstmal zu diesem ganzen Monster-Thema. Man muss einfach wirklich den Gedanken verwerfen, dass es sich um unsere Welt handelt. Weil es gibt diesen sie reden da mit der Chemikerin drüber, die einfach sagt, man hat ja diesen Wachmann sozusagen als jetzt fühlt mir der Begriff dafür, als Neun dabei, und dem wird ja auch alles erklärt, und da wird auch gesagt, er sagt halt so, das Monster aus dem Albtraum, und die Chemikerin sagt, nee, sie sind der Grund, warum wir Albträume haben. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in dieser Welt diese Monster einfach real sind. Die gibt es, dafür gibt es keine Erklärung, die sind einfach da. Die wurden einfach nur eingesammelt, um halt dieses Ritual vollziehen zu können. Und der Wachmann stellt auch die Frage, warum dieses komplizierte Verfahren? Und die beiden Forscher sagen, sie müssen sich selbst dafür entscheiden. Sie müssen sich entscheiden, dahin zu gehen, und sie müssen sich selbst aussuchen, wie sie sterben, was ja dann mit dem Items funktioniert. Deswegen gibt es ja diesen Tankstellenwart, der sagt, dreht um, ihr solltet da nicht hin. Und es ist ihre Entscheidung, den zu ignorieren.
Ja, okay, ja, das stimmt, aber ja.
Ja, da kamen jetzt leider keine Einwände, Pascal, wir müssen uns geschlagen geben, er hat vollkommen recht.
Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem ein bisschen nachvollziehen. Es wirkt halt ein bisschen, auch wenn es erklärt wird.
Du hättest es gerne elaborierter.
Aber in dem Sinne, ja, Pascal hat doch wieder ein bisschen recht, aber es ist ja trotzdem eine Sache, die im Drehbuch drin steht. Eben genauso, damit sie so funktioniert.
Ja, genau, ja. Ach, es ist halt wirklich ein kleiner Kritikpunkt, das wirkt halt, ja, wie gesagt, man hätte das alles ein bisschen, wie du gesagt hast, elaborierter oder,
ja. Organischer einfach.
Ja, genau. Es wirkt halt sehr, sehr wie, wir haben ganz viele crazy Ideen, wir haben diese coolen Metaphern, wir packen das alles zusammen, und ja, klar. Und dann der Fun Fact, der heißt vielleicht auch nicht umsonst Truman, dieser Wachmann, könnte auch eine Anspielung sein, der dient dann natürlich da, die richtigen Fragen zu stellen, und dann wird das so erklärt, dass es irgendwo Sinn ergibt. Ja, es ist vollkommen in Ordnung.
Er hat so eine kleine Erklärbär-Mechanik drin, das stimmt. Aber das ist, ich finde, dadurch wird die Welt durchaus stimmig einfach erklärt.
Ich habe mal noch eine Frage an euch. Bei allem Lob über diese Metaebene und über die Fragen, die ihr stellt, findet ihr nicht, dass er eventuell das Horrorpublikum etwas pauschal verurteilt? Also ich sage jetzt noch nicht, ob das meine Meinung ist, aber ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Das eben so, das wird halt vielleicht eventuell ja auch so ein bisschen dargestellt, als wäre das Horrorpublikum einfach eine Masse von Leuten, die einfach genau das immer so haben will, wie wir es seit gefühlt 40 Jahren immer auf der Leinwand zu sehen bekommen. Und wenn dann halt mal irgendwas anders ist, dann brechen wir halt mit unserer großen Hand der Alten raus und beschweren uns dann auch wieder. Zum Beispiel über einen Film wie Cabin in the Woods, weil er verurteilt, also er nimmt ja quasi schon vorweg, dass die Leute sich über einen vielleicht ausgefallenen, cleveren Film wie Cabin in the Woods dann auch wieder beschweren werden, was ja auch zum Teil dann tatsächlich auch so war. Aber seht ihr das so, dass er das vielleicht ein bisschen das Publikum pauschal verurteilt?
Das Problem an der gesamten Geschichte, das erlebe ich oder habe ich in der aktiven Bloggerzeit ja mitbekommen, es ist leider so. Also durchforste doch einfach mal Facebook-Horrorgruppen.
Und ja, oder warum gibt es die von Chris angesprochenen Paranormal Activity bis XY und Saw XY, die ja jetzt auch nicht immer durch Qualität, sondern einfach nur mehr dadurch leben, dass sie immer wieder das Gleiche machen und dann halt wahrscheinlich ein Großteil, so stelle ich es mir vor, der Menschen, die halt keine Lust auf irgendwelche abgefahrenen Experimente haben, dann lieber alle zwei Jahre sich den neuen Zorn.
Aber ist es dann letztendlich nicht so, das hatten wir auch schon mal irgendwann thematisiert, also ich differenziere da immer ganz stark, letztendlich natürlich bei Filmen geht's immer um oder fast immer um Geld und deswegen ist natürlich dieses Publikum für die Studios auch entscheidender, aber für mich sind gerade diese Sachen wie Paranormal Activity, auch jetzt zum Beispiel aktuell The Nun zum Beispiel im Kino oder auch generell die Insidious und so eine Sachen alle, auch Saw, das sind letztendlich für mich Sachen, die für Leute auch funktionieren, die eben nicht eigentlich Horrorliebhaber sind, sondern einfach auch ganz normale Mainstream-Kinogänger sind und die würden sich halt einen Film wie It Follows zum Beispiel gar nicht angucken. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob da nicht so ein bisschen verwechselt wird, was ist ein, sag ich mal, ein Horrorliebhaber-Publikum und was ist einfach das Mainstream-Publikum, was einfach mal sich aus Jux und Deivel am Freitag dann in der Gruppe von 10 Leuten vielleicht mal leicht gruseln will. Also für mich sind es zwei verschiedene Publikumsarten und ich glaube, er kritisiert hier einfach nur die zweite.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist, finde ich, ja trotzdem auch eine valide Kritik, oder vielleicht auch mehr auf die Industrie bezogen, weil ich ja auch, es ist ja auch oft so, dass du wahrscheinlich halt dann kreative Köpfe mit coolen Ideen hast und dann die Studiobosse dann immer wieder nochmal übers Drehbuch, über die Produktion bügeln, bis es halt dann am Ende wieder etwas ist, was dann eher der zweiten Zielgruppe wohl schmeckt.
Nein, das können wir so nicht machen. Sie müssen sich aufteilen.
Ja, genau.
Ich würde einfach mal spontan behaupten, dass der Film halt gegen die Leute schießt, die nun mal sagen, ey, ich habe Saw 6 gesehen, ich bin Hardcore-Horror-Fan. Ich glaube, das sind tatsächlich diese Leute, gegen die er schießt. Weil wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich bin jetzt Horror-Konnoisseur und gucke nur die Arthouse-Horror-Streifen, dann würde ich mich von diesem Film auch überhaupt nicht angegriffen fühlen, letzten Endes. Weil man weiß, worauf er hinausläuft. Es ist spät. Mhm.
Ja.
Ja. Okay, kommen wir zum Fazit. Ich fange mal an. Also auch jetzt nach der dritten Sichtung, oh, jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich Sichtung gesagt habe. Es ist ja verpönt mittlerweile in der Twitter-Bubble Sichtung zu sagen. Dabei finde ich das eigentlich ein ganz gutes Wort. Echt? Ja, es ist sehr verpönt. aber ich finde, Cabin in the Woods funktioniert für mich tatsächlich einfach sehr gut, weil er halt eben so eine, also halt, Mats hat es vorhin schon gesagt, einfach eine clevere Dekonstruktion des Horrorfilms ist. Er hat verpackt, und jetzt kann ich auch direkt wieder Pascal mit zitieren, ist halt eine Mischung aus Truman Show und Tanz der Teufel. Der Film ist überraschend. Ich finde, er ist sehr, sehr unterhaltsam, also macht sehr viel Spaß. Bedient trotzdem auch die Sachen, die ich dann, ja, jetzt verrate ich mich ja selber schon fast, die ich sehen will, auch, dass ein bisschen Blut fließt und Gewalt zu sehen ist. Er spielt mit den gängigen Klischees und Stereotypen. Der Meta-Humor funktioniert perfekt für Horror-Fans. Wir sehen viele Sachen, die uns nostalgisch erinnern an frühere Sachen, die wir gesehen haben, aber auch an Sachen, die heute im Horrorfilm ablaufen. Der hat ein paar Schwächen, wie halt diese teilweise ja doch schon, naja, fürchterlich ist vielleicht ein bisschen doll, ein bisschen zu scharf ausgedrückt, aber schon sehr schwachen CGI-Effekte. Aber auf jeden Fall ein sehr erfrischender Film und ein Film, der, ich weiß nicht, ob man immer, man tut sich immer ein bisschen schwer oder sollte sich auch schwer tun, damit irgendwas als Kult zu bezeichnen. Aber er hat zumindest das Potenzial dafür, vielleicht mal ein Kultfilm oder sowas zu sein. Und der funktioniert, wird auch in vielen Jahren noch funktionieren, weil sich letztendlich, da muss ich jetzt mittlerweile, oder was heißt mit ein paar Minuten Abstand, auch Matze wiederum recht geben. Du hast natürlich jedes Jahr immer diese 2, 3 Horrorfilme, die so ein bisschen herausragen aus dem Einheitsbrei. Und das wird sich vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Und deswegen wird auch dieser Film in vielen Jahren aus meiner Sicht noch funktionieren. Und dafür bin ich Goddard und Joss Whedon auf jeden Fall dankbar. Und würde dem Film 4 von 5 Sternen geben. Jetzt dürft ihr euch wieder prügeln.
Matze, darfst du es aussuchen?
Ich saß ja nur gerade und habe die gesamte Zeit genickt bei dem, was Chris gesagt hat. Ich habe den Film ja auch damals bei der 100. Kinowoche, Pascal mag sich vielleicht dran erinnern, auch als einen meiner absoluten Lieblingsfilme dargestellt. Und das bleibt er bis heute. Das ist deswegen stört mich dann auch eine vielleicht nicht ganz so ausformulierte Welt oder eine etwas schlechteres CGI stört mich da überhaupt nicht. Und das ist ein Film, den kann ich reinschmeißen, wenn ich Bock habe, ob ich jetzt vielleicht wieder was Neues entdecke oder wenn ich einfach Bock habe zu sehen, wie ein Mann von einem Einhorn aufgespießt wird. Und dementsprechend, ey, was kann ich da anderes geben als 5 von 5 volle Punktzahl?
Ja, ich bin auch, habe immer wieder Spaß, den Film zu schauen und bin ja den beiden kreativen Köpfen halt auch sehr dankbar, dass sie diese tollen Ideen hatten und das alles so clever verpackt haben. Und auch wenn ich finde, dass der Film halt an 1, 2 Ecken ein bisschen, also von der Idee für das, was sie auch gar nicht vorwurfsvoll gemeint, was sie einfach nach Menschen möglich halt schaffen konnten, ein bisschen überambitioniert waren mit dem Projekt vielleicht, das aber eigentlich dann trotzdem extrem gut schaffen, finde ich. Also ich weiß nicht, ich finde, das auf dem Papier wirkt der Film immer wie etwas wie, oh, pf, ja, also das ist, ja, so mit 200 Millionen kann man mal anfangen und dann wird, ja, okay. Also ich finde, das ist krass beeindruckend, was für ein toller Film im Endeffekt rumgekommen ist. Und ja, werde den noch viele Sichtungen. Ich unterstütze dich, Chris. Das ist auch ein tolles Wort. Da werden noch viele Sichtungen folgen und ich gebe dem Film 4 von 5 Sternen.
Wunderbar. Aber jetzt nutzen wir diesen Zeitpunkt auch für all die Filmsnobs da draußen, die immer meckern, wenn einige Leute Sichtung sagen. Wie soll man, also zum Beispiel Zweitsichtung. Also wenn ich jetzt, sag mal, ich gucke jetzt einen Film zum zweiten Mal und schreibe darüber oder berichte darüber, möchte aber irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich diesen Film schon einmal gesehen habe. Also Leute, feel free, nennt mir andere oder bessere Begriffe. Also für mich, ich benutze entweder Rewatch oder Zweitsichtung oder was auch immer für eine Sichtung.
Anglizismen gehen ja gar nicht.
Ich wollte es gerade sagen, das ist dann die Kritik, die dich da.
Ja, aber, aber ich will halt was Besseres, wenn es denn was Besseres gibt. Aber ich finde einfach, Zweitsichtung ist kein schlimmer Begriff. Es klingt immer so, als wäre es halt eine Aufgabe oder ein Zwang, dass man sich jetzt diesen Film angucken muss. Das klingt halt so ein bisschen so wie Sichtung. Also als ob das jetzt irgendwie klar, wenn ich jetzt das beruflich machen würde zum Beispiel, dann könnte man vielleicht eher Sichtung nennen, wenn ich jetzt halt muss diesen Film noch mal gucken für meinen Bericht, was auch immer. Aber als Hobby, aber fällt euch was ein? Irgendwas anderes?
Ich habe den Film ein zweites Mal geschaut.
Ja.
Ja, also, nee, mir fällt nichts Besseres ein.
Nee, ne? Wiederholt, ja, nee. Das Anschauen, ach, keine Ahnung. Also, falls jemand was Kreatives für mich hat, als Alternative für meine Letterboxd-Reviews oder sowas, seid so frei und teilt es mir mit. Matze, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war uns eine ganz große Freude und Ehre. Liebe Zuhörer, falls euch Matze gefallen hat, nochmal der dezente Hinweis. Hört euch unbedingt seinen Podcast zusammen mit André an. Schaubefehl, ein tolles Projekt mit einer tollen Filmauswahl. Sehr witzig, sehr charmant. Oder schaut TV Movie online euch an. Die Artikel, Pascal sei schon.
Bloß nicht.
Matze hat da schon so einiges jetzt, hätte ich beinahe gesagt, zu Papier, aber zum digitalen Papier gebracht. Danke, dass du da warst. Gerne wieder demnächst.
Gerne. Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Wir hören uns in der nächsten Woche voraussichtlich wieder mit dem zweiten Film eurer Wahl. American Psycho wird es sein. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.